Radio SRF.
18 Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Geschlossen. Das ist seit 5 Tagen ein großer Teil der US-Bundesbehörden. Wir sprechen über die Spuren, die der Government Shutdown hinterlässt, im Leben der Amerikaner und in der Weltpolitik. Geknebelt, so fühlen sich viele junge Eritreer.
Da werden mittlerweile sogar 15-Jährige von den Schulen her zwangsrekrutiert. Im Prinzip ist diese Dienstpflicht befristet, aber sie wird immer wieder verlängert.
Wir sprechen über das Land, aus dem die Toten von Lampedusa geflohen sind. Und wir spazieren durch die Stadt der Klänge. Schlieren 2007 und Schlieren 2010, ein Forschungsprojekt in Tönen. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Jonas Bischoff.
Nach der Verhaftung von Greenpeace-Aktivisten in Russland gibt es heute weltweit Solidaritätsaktionen. Die Proteste starteten in Neuseeland, die Abschlusskundgebung soll in Washington stattfinden. In Deutschland etwa wurden in Dutzenden Städten Protestaktionen organisiert, darunter in Berlin und Hamburg, sagte ein Greenpeace-Sprecher. Die Protestierenden fordern die Freilassung der Aktivisten, die wegen einer Aktion gegen eine Ölplattform in der Arktis festgenommen worden waren. Den 30 Verhafteten, darunter einem Schweizer, drohen mehrjährige Haftstrafen. Derweil versucht die niederländische Regierung, juristisch gegen Russland vorzugehen. Das Schiff, mit dem die Greenpeace-Aktivisten unterwegs waren, ist in den Niederlanden registriert. US-Präsident Obama hat die Republikaner im Repräsentantenhaus erneut aufgefordert, den Budgetstreit zu beenden. In einer Rede am Radio bezeichnete er den Streit als Farce und bekräftigte seine eigene Haltung. Zuvor hatte Obama wegen des Konflikts zwischen den Demokraten und Republikanern eine Asienreise abgesagt. In Italien ist die Suche nach weiteren Opfern des Bootsunglücks vor Lampedusa weiterhin unterbrochen. Noch immer werden 200 bis 250 Flüchtlinge vermisst. Wegen starken Windes wurde die Suche auch am zweiten Tag in Folge nicht fortgesetzt. Bisher wurden über 100 Leichen geborgen. Die 155 Überlebenden des Unglücks sollen derweil in Rom untergebracht werden. Das irische Parlament behält seine zweite Kammer, den Senat. Das haben die Irinnen und Iren in einer Volksabstimmung entschieden. Die Regierung hatte vorgeschlagen, den Senat abzuschaffen. So wollte sie pro Jahr rund 20 Millionen Euro sparen. Das Volk lehnte dies ab mit knapp 52% der Stimmen. In Umfragen vor der Abstimmung hatten die Befürworter der Abschaffung vorne gelegen. Das geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Khamenei, hat sich kritisch geäußert zu der jüngsten Annäherung Irans und der USA. Er kritisierte den iranischen Präsidenten Rouhani. Einiges von dem, was Rouhani in New York getan habe, sei nicht angemessen gewesen, sagte Khamenei, ohne weiter ins Detail zu gehen. Der amerikanischen Regierung könne man nicht trauen, sie sei hochmütig und breche ihre Versprechen, erklärte Khamenei auf seiner Webseite. Rouhani hatte sich Ende September an der UNO-Vollversammlung bemüht, die Beziehungen mit den USA zu verbessern. Zudem telefonierte er persönlich mit US-Präsident Obama. Der Cornflakes-Hersteller Kellogg's lässt sich in Vernier bei Genf nieder. In einem Bürokomplex nahe des Genfer Flughafens errichtet der US-Konzern den europäischen Hauptsitz für den Bereich Snacks. Kellogg's will dort rund 100 Angestellte beschäftigen. Der Gemeinderat von Vernier bestätigte entsprechende Zeitungsberichte. Die Schweizer Kunstturnerin Julia Steingruber hat an den Weltmeisterschaften in Antwerpen im Sprungfinal eine Medaille knapp verpasst. Mehr dazu im Sport mit Rachel Mürit.
0,25 Punkte fehlten Steingruber für Bronze. Sie wurde als beste Europäerin Vierte. Gold geht an die US-Amerikanerin Michaela Maroney, Silber an ihre Teamkollegin Simone Biles und Bronze an die Nordkoreanerin Hong Un-Yong. Die Schweizer Orientierungsläuferin Simone Nickli hat ihren 64. Weltcupsieg gefeiert. Sie gewinnt in Baden das zweitletzte Rennen ihrer Karriere über die Mitteldistanz. Bei den Männern gab es gar einen Schweizer Fünffachsieg. Daniel Hubmann gewinnt vor Matthias und Andreas Kieburz. Auf den Plätzen 4 und 5 folgen Fabian Härtner und Matthias Merz. In der Formel 1 hat das Sauber-Team sein bestes Qualifying in diesem Jahr gezeigt. Beim Grand Prix von Südkorea starten Nico Hülkenberg und Esteban Gutierrez von den Plätzen 7 und 8. Auf der Pole Position steht wie erwartet Sebastian Vettel im Red Bull. Und im Männertennis heißt die neue Weltnummer 1 ab Montag Rafael Nadal. Der Spanier hat sich mit dem Einzug in den Final von Peking den Thron von Novak Djokovic zurückerobert. Im Final spielen die alte und die neue Nummer 1 gegeneinander.
Das Wetter. Am Sonntag bleibt es oft bewölkt, im Norden ist es aber nur noch selten nass. Im Süden fällt teils kräftiger Regen. Die Temperatur liegt zwischen 15 und 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Wenn die Regierung zu ist, die Konsequenzen des Government Shutdowns in den USA. Wenn die Zukunft zu ist, die Motive der Bootsflüchtlinge aus Eritrea. Wenn alles PET ist.
Unfortunately with Coca-Cola, they're supplying pretty much the whole of the Maldives with plastic.
Coca-Cola überschwemmt die Malediven mit Plastik, die Sorgen des Meeresbiologen. Und wenn die Aglo wächst, der Sound von Schlieren. Echo der Zeit. Seit 5 Tagen sind weite Teile der amerikanischen Bundesbehörden geschlossen, weil sich das republikanisch dominierte Repräsentantenhaus weigert, das Budget abzusegnen. Wenn Präsident Obama nicht seine Gesundheitsreform aufgibt, haben 800.000 Bundesbeamte unbezahlten Zwangsurlaub. Und immer deutlicher zeigen sich die Konsequenzen, die das hat, für die amerikanische Bevölkerung, aber auch für die US-Außenpolitik. Ich bin jetzt verbunden mit Beat Soltermann in Washington. Was sind denn im Land selbst die gravierenden Konsequenzen des Government Shutdowns?
Direkt spüren das hunderttausende Bundesbeamte in der Region Washington und auch im ganzen Land. Sie bekommen ihren Lohn nicht mehr. Jetzt muss man wissen, der Lohn wird in vielen Fällen nicht einmal pro Monat ausbezahlt, sondern jede Woche oder jede zweite Woche. Das heißt, die haben große Sorgen im Moment, wie sie schon bald ihre Rechnungen bezahlen können. Aber auch die Nichtbeamten bekommen die Folgen des Verwaltungsnotstands immer stärker zu spüren. Je länger die ganze Sache dauert, desto größer die Zahl der staatlichen Dienstleistungen, die nicht mehr erbracht werden und desto größer auch der wirtschaftliche Schaden.
Und offenbar gibt es auch schon private Unternehmen, die wegen des Shutdowns ihre Angestellten heimschicken.
Das gibt es. Der Staat ist zum einen ein wichtiger Kunde natürlich und wenn der nicht mehr bestellt, spürt das auch die Privatwirtschaft. Es kommt aber zudem auch zu Produktionsunterbrüchen. Einige Firmen sagen, sie können ihre Produkte nicht mehr fertigstellen, weil staatliche Bewilligungen ausbleiben, denn die Beamten, die sie normalerweise ausstellen, die sind ebenfalls nicht mehr bei der Arbeit.
Präsident Obama hat wegen der Regierungsschließung eine Reise nach Asien abgesagt, auch ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Syrien fällt ins Wasser. Heißt das, die USA sind außenpolitisch derzeit nicht mehr handlungsfähig?
Ich würde sagen, die Priorität liegt ganz klar bei diesem innenpolitischen Konflikt im Moment. Alle Reisen und alle Treffen im Ausland, die nicht wirklich wichtig sind, die werden abgesagt. Es würde auch schlecht aussehen, muss man sagen, wenn Obama nun durch die Welt chatten würde. Aber der Präsident sagt selber, das sei eine unglückliche Situation, eine schlechte, denn das Öffnen von Exportmärkten oder das Lösen von Krisen wie jener in Syrien, das sei ebenfalls sehr wichtig fürs Land.
Nun steht in den USA ja noch etwas anderes bevor. In gut 2 Wochen muss der amerikanische Kongress die Schuldenobergrenze anheben, sonst steht das Land vor der Zahlungsunfähigkeit. Ist also das, was die USA jetzt erleben, erst eine Art Vorgeplänkel?
Ja, ich würde sagen, die beiden Bereiche, die sind politisch schon völlig miteinander verbunden. Obama spricht zum Beispiel in einem Atemzug vom Budgetstreit und vom Schuldenlimit, das das Parlament eben anheben muss. Es wird immer wahrscheinlicher, dass das vielleicht die Rettung wäre, ein umfassender Kompromiss. Budgetstreit und Schuldenlimit in einem großen Gesamtpaket, bei dem alle Seiten das Gesicht wahren könnten.
Wie stehen denn die Chancen, dass ein solcher großer Kompromiss zustande kommt?
Ja, da muss man ehrlich sein, im Moment sieht es eher nicht so gut aus. Die Politiker hier in Washington sind zwar auch jetzt am Wochenende auf der Suche nach einer Lösung. Es finden auch wieder einzelne Abstimmungen über Einzelaspekte statt, die dann jeweils von der anderen Seite nicht wirklich aufgenommen wird. Ein Ende des Streits ist im Moment nicht in Sicht.
Und was heißt das, wenn jetzt dieser Shutdown weitergeht und die Schuldenobergrenze nicht erhöht wird?
Ja, dann muss man auf ein politisches Wunder hoffen. Ein solches ist im Fall des Schuldenlimits noch wichtiger, weil die Folgen eben gravierender wären als beim Budgetstreit. Obama könnte Notrecht anwenden und das Schuldenlimit selber anheben, aber diese Lösung ist unter Juristen umstritten und das Weiße Haus hat sie deshalb auch bereits ausgeschlossen. Eine zweite wahrscheinliche Lösung ist, dass der Chef im Repräsentantenhaus John Boehner über eine bedingungslose Weiterfinanzierung der Verwaltung und über das Schuldenlimit abstimmen lässt, ohne dass eine Mehrheit seiner eigenen Fraktion dafür ist. Damit würde er sich zwar über eine Regel hinwegsetzen, die sich die Republikaner selber gegeben haben, und er würde deswegen auch seinen Chefposten vermutlich verlieren, aber die gemäßigteren Republikaner würden zusammen mit den Demokraten die Krise beenden und John Boehner würde wohl in die Geschichte eingehen.
Einschätzungen direkt aus Washington von Bert Soltmann. Besten Dank. Über 100 Leichen von Flüchtlingen sind nach dem tragischen Bootsunglück vor Lampedusa geborgen worden. Noch mehr Tote werden im Inneren des Wracks vermutet. Fast alle kommen sie offenbar aus Eritrea. Ich habe Markus Häfliger, den Afrika-Korrespondenten der NZZ, gefragt, was treibt all diese Leute aus Eritrea?
Seit dem Grenzkrieg mit Äthiopien, der vor 15 Jahren zu Ende gegangen ist, ist das Land völlig militarisiert und kommt auch nicht aus diesem Zustand heraus. Es herrscht zwar ein Waffenstillstand, aber kein Friede. Und für das Regime von Isaias Afewerki ist dies ein permanenter Vorwand, um das Land nicht nur politisch in Unfreiheit zu lassen, sondern auch wirtschaftlich.
Eritrea wird manchmal als Nordkorea Afrikas bezeichnet. Ist das Regime wirklich dermaßen repressiv?
Der Vergleich hinkt insofern, als Eritrea sehr viel weniger organisiert ist als Nordkorea und dass es sicherlich sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, sich diesem Machtzugriff des Regimes auch zu entziehen. Aber was schon der Fall ist, ist, dass eine allgemeine Dienstpflicht herrscht und da werden mittlerweile sogar 15-Jährige von den Schulen her zwangsrekrutiert. Im Prinzip ist diese Dienstpflicht befristet, aber sie wird immer wieder verlängert. Sie werden, wenn sie nicht an die Front geschickt werden oder irgendwie militärisch organisiert sind, zwangsverpflichtet zu Zwangsarbeiten, beispielsweise beim Straßenbau, auf staatlichen Bauernhöfen oder bei Terrassierungen.
Hunderte Eritreerinnen und Eritreer verlassen das Land Tag für Tag. Kann denn in einem dermaßen militarisierten Land die Flucht ohne Hilfe der Behörden gelingen?
Das ist eigentlich nur möglich, wenn die Flüchtenden Rückendeckung bekommen durch eritreische Militärs. Und das geschieht sehr oft auch so. Also die Schlepperorganisationen, die dort am Werke sind, die spannen mit verantwortlichen Militärs zusammen, die dann ein Auge zudrücken und einen Teil des Gewinns der Schlepper einsacken.
Eritrea ist stark auf die Überweisungen seiner Bürger im Ausland angewiesen wirtschaftlich. Heißt das, die eritreische Regierung ist auch froh, wenn viele Junge gehen?
Das ist eine perverse Folge dieser Zwangsherrschaft. Tatsächlich ist Eritrea das Land, das in Afrika am meisten von Geldüberweisungen aus dem Ausland abhängig ist. Laut einer Studie machen sie ein Drittel des Bruttoinlandprodukts aus. Der Regierung gelingt es, dank ihrer Zwangsmaßnahmen einen Teil zumindest dieser Remessen selber zu beanspruchen durch eine Steuererhebung im Ausland einerseits auf allen Exil-Eritreern und andererseits auch sollten alle Eritreer, die privat solche Geldüberweisungen von Verwandten aus dem Ausland bekommen, das deklarieren und darauf eine Steuer entrichten. Dem entziehen sich natürlich sehr viele, aber das Regime ist skrupellos, wenn es darum geht, durch Kollektivhaft die Leute zu zwingen, diesen Forderungen nachzukommen.
Eritrea ist ein sehr abgeschottetes Land, nicht nur dem Erzfeind Äthiopien gegenüber. Wieso eigentlich diese Abschottung gegen außen?
Das ist eine Folge einer verhängnisvollen Mischung. Einerseits einer revolutionären Staatsdoktrin aus den 70er, 80er Jahren, als Eritrea seine Unabhängigkeit von Äthiopien erkämpft hat und andererseits einer Paranoia des ehemaligen Guerillachefs und heutigen Staatschefs Isaias Afewerki. Die eritreische Guerilla war in den 80er und 90er Jahren bekannt dafür, auch in Europa, dass sie befreite Gebiete erobert hat und dort relativ fortschrittliche soziale Dienste aufgezogen hat zum Beispiel. Aber diese Staatsdoktrin, die ist natürlich heute, hat die keine Berechtigung mehr. Sie wird aber künstlich aufrechterhalten von einem Staatschef, der damit alle die Zwangsmaßnahmen, von denen wir gesprochen haben, rechtfertigt und der paranoid auf jeden Angriff aus dem Ausland, auch verbaler Art, reagiert.
Unter diesen Umständen kann denn Europa irgendetwas tun, um jungen Eritreerinnen und Eritreer vor Ort eine Perspektive zu bieten statt der gefährlichen Flucht?
Ich glaube, Europa hat es aufgegeben, Einfluss auf dieses Regime zu nehmen. Ich glaube, das Ausland wartet nur auf den Tod von Isaias Afewerki. Der ist zwar nicht so alt, 67, aber er ist sehr krank. Und wenn er denn stirbt, heißt das nicht, dass alles besser wird, aber die Karten werden möglicherweise neu gemischt.
Markus Häfliger ist der Afrika-Korrespondent der NZZ. Kokosnussmilch, das war früher das einzige Getränk auf den Malediven, doch mit dem Tourismus kam natürlich auch Coca-Cola auf das Archipel im Indischen Ozean. Produziert wird das süße Getränk auf Tolusto, einer kleinen Insel mit 1400 Einwohnern, 2 Bootsstunden von Male, der Hauptinsel, entfernt. Das Getränk mag vielen das Leben versüßen, der Natur auf den Malediven schadet es. Karin Wenger war auf Tolusto.
Die Coca-Cola-Fabrik ist blitzblank, der Krach ohrenbetäubend. Eine Maschine spuckt Plastikflaschen aus, ein Rollband transportiert sie in die Anlage, wo sie mit ihrem zuckrigen Inhalt gefüllt werden. Coca-Cola, Fanta, Sprite und das Mineralwasser Bonacqua werden hier auf der kleinen Insel Tolusto produziert. Das Wasser für die Getränke wird in einer riesigen Entsalzungsanlage aus Meerwasser gewonnen. Der Sirup kommt aus Ägypten oder aus Indien. Coca-Cola schmecke jedoch überall gleich, Meerwasser hin oder her, sagt der indische Produktionsleiter Santosh neben der Filteranlage.
This is called reverse osmosis, wherein the sea, the water, seawater is taken here, filtered.
Wir nennen das umgekehrte Osmose. Das Meerwasser wird hier dreimal gefiltert und mit UV-Strahlen behandelt. In der Fabrik auf Tolusto arbeiten mehr als 130 Personen, vor allem Bangladeschi. Sie seien billiger als die Inselbewohner, sagt der Fabrikverwalter. Jeden Tag produzieren sie rund 200.000 Flaschen Mineralwasser und Süßgetränke in Plastikflaschen. Das Plastik sei ein riesiges Problem, kritisiert Martin Stelfox. Er arbeitet als Meeresbiologe im Luxushotel Four Seasons.
Unfortunately with Coca-Cola they're supplying pretty much the whole of the Maldives with plastic.
Coca-Cola versorgt das gesamte Inselreich mit Plastik. Auf allen lokalen Inseln, auf denen ich war, bestand der Plastikabfall zu 80% aus Coca-Cola-Flaschen, die nicht richtig entsorgt werden können. Coca-Cola macht nichts. Meiner Meinung nach haben sie aber eine riesige Verantwortung. Ich kann nicht verstehen, wieso sie im 21. Jahrhundert noch immer Plastik statt Glas verwenden. Glasflaschen würden den gesamten Abfall der Malediven um die Hälfte reduzieren. Auch Ali Rilwan, der Direktor der Umweltorganisation Blue Peace, bezeichnet Coca-Cola als einen der Hauptverschmutzer der Inseln.
Bottles everywhere, even on Jupiter Island, even bottles floating on the high sea.
Die leeren Flaschen sind überall, auf den Inseln und im Meer. Coca-Cola sollte ein Pfand verlangen, dann würden die Leute die Flaschen zumindest zurückbringen und man könnte sie umweltgerecht entsorgen. Das sei nicht möglich, entgegnet Fabrikleiter Dayalan von der Coca-Cola-Fabrik von Tolusto. Niemand würde ein Pfand bezahlen und
Glass, no one buys here, ready to buy.
Glasflaschen lassen sich auf den Malediven nicht verkaufen. Wieso das so sei, müsse man die Inselbewohner fragen. Aber die Plastikflaschen sind nicht der einzige Abfall, der vielen Maledivern auf Tolusto missfällt.
Last time I was here, this wasn't even here.
Gleich hinter der Fabrik zeigt Aju, ein Inselbewohner, auf stinkende Abfallhaufen, die sich entlang eines Trampelpfades bis zum Meer ziehen. Hier werde der gesamte Abfall der Insel verbrannt, auch jener von Coca-Cola.
I saw every day they dump their garbage there.
Ich sehe die Fabrikarbeiter jeden Tag hierher kommen und ihren Abfall abladen und verbrennen. Ja, leere Kartonschachteln verbrennten sie hinter der Fabrik, sagt der administrative Verwalter von Coca-Cola. Chemikalien würden separat entsorgt. Die Fischer am Hafen von Tulustu erzählen eine andere Geschichte. Früher konnten wir im Meer hinter der Coca-Cola-Fabrik kleine Lockfische fangen. Aber seit einigen Jahren lässt Coca-Cola Chemikalien gleich beim Riff ablaufen. Seither gibt es dort keine Fische mehr. Die Fischer sagen, sie hätten der Inselverwaltung gezeigt, wo Coca-Cola die Chemikalien ablasse, aber geschehen sei nichts. Angesprochen auf die Chemikalien verweist der Generalmanager von Coca-Cola in Male am Telefon an seinen Verkaufsleiter und dieser verweist auf den Fabrikleiter der Yalan in Tulustu. Seine Antwort auf die Vorwürfe der Fischer fällt kurz und knapp aus.
Sorry, I'm not ready to answer these questions. Sorry.
Sorry, ich bin nicht bereit, diese Frage zu beantworten.
Andere Fragen zu den Malediven werden beantwortet morgen Abend in Karin Wengers Reportage Die Schattenseiten des Paradieses. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr in unserer Sendung international auf Radio SRF 1 oder natürlich auf srf.ch. Schlieren, das ist für viele noch immer gleichbedeutend mit hässlicher Agglomeration und viel Verkehr. Doch Schlieren bemüht sich darum, attraktiver zu werden. Und offenbar gelingt das. In den letzten 8 Jahren hat die Stadt viele Industriebrachen umgenutzt. Die Einwohnerzahl ist von 12 auf 18.000 hochgeschnellt. Was sich da wie verändert hat, das dokumentieren Wissenschaftler minutiös mit Fotos, aber auch mit Tonaufnahmen. Wie also klingt Schlieren? Eine Spurensuche mit Corinne Vinzenz.
So tönt Schlieren. Im Zentrum, das bis heute vor allem aus einer Straße besteht mit 5 Spuren. Aber Schlieren tönt auch so. Oder so. 3 Aufnahmen, alle 3 Jahre alt, an 3 verschiedenen Orten in der Stadt Schlieren gemacht. Schlieren, eine Stadt der Klänge. Was wie ein Slogan für ein Classic Open Air in einer schmucken Altstadt tönt, meint Alex Arteaga kein bisschen ironisch.
Also es gibt also eine Autobahn, das ist an der Grenze der Stadt, dann kommt eine Kantonalstraße, dann kommt eine sehr wichtige Zuglinie. Und das meinte ich mit einer Stadt voller Klänge.
Alex Arteaga, gebürtiger Spanier, seit Jahren in Berlin an der Hochschule der Künste. Dort leitet er die Abteilung Auditory Architecture Research. Er interessiert sich also allgemein für den Einfluss von Architektur auf die Klänge. Als er von der Schlieremer Langzeitbeobachtung mit Fotografien erfuhr, war für Arteaga klar, da müsste man auch Tonaufnahmen machen. Schlieren als Ort im Umbruch mit seinem Nebeneinander von Dienstleistungsgebieten, Brachen, Einfamilienhaussiedlungen, Wohnblöcken habe sich für ein solches Vorhaben aufgedrängt, sagt Merit Wanderler vom Institut für Gegenwartskunst der Zürcher Hochschule der Künste. Sie hatte mit einem Kollegen 2005 damit begonnen, Fotografien zu machen, im Abstand von 2 Jahren immer an denselben Standorten, aus derselben Perspektive.
Wir haben Punkte, an denen wir zu Beginn schon Pläne hatten. Also da konnten wir antizipieren, wo ein Haus hinkommt. Dann gab es Punkte, wo wir wussten, da wird etwas geschehen, aber wir wussten nicht genau was. Und genauso wichtig sind die Punkte in den Gebieten, in denen eigentlich nichts geschieht.
Mit Tonaufnahmen starteten Alex Arteaga und seine Leute dann 2 Jahre später und orientierten sich dabei an den Bildstandorten. Zum Beispiel Schlieren West, ein Gebiet noch 2005 geprägt von Brachen, genutzt zum Beispiel von Okkasionshändlern. 4 Jahre später war dort ein Riegel mit modernen Wohnblocks entstanden. Alex Arteaga machte dort Tonaufnahmen 2007 und 2010, je 1/4 Stunde zur selben Tageszeit bei trockener Witterung. Erkennt man auf den Fotos das Gebiet nach 2 Jahren kaum wieder, ist der Unterschied bei den Tonaufnahmen nicht ohrenfällig. Der Fluglärm tönt 2010 gleich wie 2007 und überlagert manchmal alle anderen Geräusche. Erst beim genauen Hinhören nimmt man Veränderungen wahr. Schritte, eine Person, die pfeift, solche Geräusche gibt es nur auf der neueren Aufnahme von 2010. Das Quartier ist beliebter geworden. Zu seinen Tonaufnahmen in Schlieren-West sagt Alex Arteaga:
Das ist interessant zu hören, wie diese massive Konstruktion um diesen Punkt herum Einfluss gehabt hat oder eben nicht.
Nutzen wird das Material die Stadt Schlieren, die das Projekt, das noch bis 2020 läuft, finanziell unterstützt. Für Barbara Meyer, in Schlieren zuständig für die Stadtplanung, ist das Projekt ein Glücksfall und begann genau zum richtigen Zeitpunkt, als Schlieren beschloss, sich aus dem Aglosumpf zu ziehen.
Das ist natürlich hochspannend für die Reflexion und für die Evaluation dieses Prozesses.
Als Planerin hatte sie zu den Fotografien der optischen Ebene sofort einen Zugang. Die Klangebene war für Barbara Meyer eine neue Dimension. Beim Anhören der Aufnahmen sei ihr immer wieder eines aufgefallen, wie dominant nach wie vor der Verkehrslärm sei.
Das tut wirklich weh, wenn Sie da eine Viertelstunde lang beschallt werden. Flieger fliegen über Sie hinweg, Autos rasen vom linken Ohr zum rechten. Also das war teilweise ein sehr schmerzhafter Lernprozess, zu hören, wie wirklich belastet unsere Stadträume mit Verkehrslärm sind.
Schlieren wuchs viel schneller, als irgendjemand sich das vorgestellt hatte. Eine Stadt mit fast 18.000 Einwohnern sollte Schlieren frühestens 2025 sein. Die Behörden untersuchen jetzt, wie gut bei diesem Boom das Stadtentwicklungskonzept von 2005 eingehalten werden konnte. Dafür nehmen sie nicht nur die herkömmlichen Statistiken zur Hand, sondern können sich die Entwicklung auch anhören.
Das ist ein Echo aus Schlieren zum Schluss, dieses Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Marc Kipfer, am Mikrofon Roman Villinger.
Radio SRF.